Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Talk Science. Bei mir ist wieder Clemens zu Gast und ich habe in der letzten Folge schon so oft von Supi Zucker geredet. Heute sprechen wir quasi darüber, wie Supi Zucker überhaupt entstanden ist. Nämlich in einem, da teaser ich glaube ich nicht so viel, Wissenschaftskommunikationsformat, was für viele, viele, viele ZuhörerInnen sowieso ja kein neues Thema heute sein wird. Science Show ist vielen da ein Begriff. Und wir sprechen aber auch darüber, was so deine allgemeinen Erfahrungen mit Wissenschaftskommunikation sind, wie du dieses Programm erlebt hast, was du jetzt ja auch durchlaufen bist. Vielleicht erzählst du uns erstmal generell Wissenschaftskommunikation. Seit über 2,5 Jahren habe ich die unterschiedlichsten Definitionen gehört. Es gibt Definitionen, die kann man genauso nachlesen, aber es ist auch sehr, ja, Auslegungssache vielleicht so.
Ja, also ich finde, Wissenschaftskommunikation ist eigentlich ein ganz essentieller Bestandteil der Forschung. Also ich finde das eigentlich nur fair, dass man sozusagen seine Forschungsergebnisse einer breiteren Öffentlichkeit mitteilt, die einen ja zum Teil auch finanziert, zum Beispiel auch über Steuergelder. Ich finde, das ist eigentlich der Kernkompetenzen der Uni sein, halt die eigenen wissenschaftlichen Daten so vermitteln zu können, dass es eben auch Leute, die nicht aus diesem Umfeld kommen, halt verstehen können und sich zum Beispiel auch dafür begeistern können, was zum Beispiel in Kiel für Forschung betrieben wird. Das ist ja manchmal vielleicht auch eine coole Sache, wenn man halt so Kieler ist und dann halt irgendwie darüber liest oder darüber was hört, was halt andere an Wissenschaft hier in Kiel betreiben. Dann ist das ja auch vielleicht irgendwas, was einen freut und was man vielleicht nochmal weiter erzählen möchte. Also ich finde, das ist halt die absolute Kernaufgabe und irgendwie auch eine Pflichtaufgabe der Uni. Generell habe ich aber so persönlich auch die Erfahrung gemacht, dass viele Leute sich auch wirklich für Wissenschaft begeistern. Also es ist nicht so, dass die es nicht hören wollen, sondern die haben richtig Bock drauf. Aber es fehlen halt Formate, die denen das halt ermöglichen. Also es ist ja schwierig, wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte mich über einen bestimmten Fachbereich informieren. Bei mir wäre es jetzt, was weiß ich, über die Zucker. Wo fängt man da an? Also dann googelt man vielleicht mal was oder so. Gut, vielleicht kriegt man einen Wiki-Artikel, vielleicht kriegt man aber auch nur Paper oder irgendwelche englischsprachige Fachliteratur oder so. Das heißt, es braucht ja irgendwie ein Format der Uni, die Leute auch darüber informiert, dass das halt gut verdaulich, sag ich mal, angehört oder gelesen werden kann.
Ja, ich glaube, die Barriere ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große. Also erstmal das, was du jetzt beschreibst, zu sagen, es gibt Leute, die interessiert ja wirklich aus einem eigenen Impuls heraus, was passiert da in der Forschung. Das ist ja schon was sehr Cooles. Davon würde ich jetzt nicht ausgehen, dass das für alle zutrifft. Das heißt, man muss ja sowieso nochmal so ein bisschen differenzieren. Ich möchte einmal Leute ansprechen, die vielleicht noch gar nicht forschungsinteressiert oder forschungsbegeistert sind.
Also ich meine das auch mehr so im Kontext von, dass alle ja eine gewisse Neugierde einfach in sich tragen. Und ich meine, das gilt ja für mich auch für andere Fachbereiche. Also ich gucke mir zum Beispiel gerne SWR-Handwerksdokus ein. Ich bin kein großer Handwerker, aber ich mag sie trotzdem gerne sehen und finde das einfach interessant und spannend. Und weiß ich nicht, wenn ich mir da angucke, wie ein Tisch gebaut wird, dann kann ich hinterher ja keinen Tisch bauen. Deswegen. Aber ich kann das Verfahren näher kennenlernen, kann mich halt dafür interessieren, dafür begeistern. Ich finde halt, das muss es halt auf wissenschaftlicher Ebene von der Uni halt auch geben. Nicht im SWR, aber so als Format. So zum Beispiel dieser Podcast hier.
Ja. Finde ich einen schönen Ansatz. Normalerweise ist ja, wenn man Wissenschaftskommunikation erstmal so hört, auch an der Universität, glaube ich, für viele der erste Gedanke, Kongresse, Konferenzen, also eher eine Form von interner Wissenschaftskommunikation im Fachbereich, vielleicht maximal noch für interdisziplinäre Forschungszusammenschlüsse mal schauen, muss ich mein Vokabular aufbrechen, damit das dann auch Teilnehmer in XY versteht, damit wir zusammen an dem gleichen Forschungsthema arbeiten können.
Ja.
Wo waren denn so deine ersten Berührungspunkte mit Wissenschaftskommunikation, wo du gemerkt hast, das ist jetzt Wissenschaftskommunikation? Also theoretisch könnte man jetzt darüber diskutieren, ist es nicht schon das erste Semester gewesen? Wir hatten ja auch schon Leute, die gesagt haben, ist es nicht schon Schule? Oder wie du sagst, die Doku. Aber wo war so dein Punkt, wo du festgestellt hast, das ist jetzt hier gerade Wissenschaftskommunikation?
Ja, also wirklich eine schwierige Frage, aber ich glaube, bei mir würde ich es tatsächlich, es muss 2019 gewesen sein, da würde ich das festmachen. Da gab es von der Uni im Zuge der Fridays for Future Aktion gab es einen Nachhaltigkeitsworkshop der Uni.
Mhm.
Also gab es aus verschiedenen Fachbereichen wurden Nachhaltigkeitsworkshops angeboten und da habe ich zusammen mit Sabine Nick aus der anorganischen Chemie habe ich einen zu Nachhaltigkeit in der Chemie gemacht. Und ich würde das sozusagen als Anfangspunkt nehmen, weil es das erste Mal war, dass ich mich, ich sag mal, ein bisschen unabhängiger davon, dafür begeistert hat und gesagt hat, das mache ich jetzt so als Eigeninitiative. Da möchte ich als Eigeninitiative mitwirken. Und da haben wir uns dann halt verschiedene so Versuche haben wir auch mit den Schülern dann durchgeführt, also so ein paar Experimente. Wie kann man nachhaltige Polymere, also nachhaltiges Plastik zum Beispiel herstellen? Solche Geschichten haben wir da gemacht. Und ich würde sagen, das war so der Anfang bei mir in der Viscom, weil das war halt das erste Mal, dass ich so richtig eigenständig mich dafür begeistert habe, gesagt habe, ich ergreife jetzt die Initiative und ich möchte denen was beibringen. Es hat natürlich auch eine didaktische Komponente, aber ich glaube, dass ja auch so ein bisschen darum ginge, was kann die Uni machen oder was kann die Chemie machen, würde ich schon sagen, dass es auch zur Wissenschaftskommunikation fällt. Nach der Veranstaltung, also ich habe ziemlich viel gutes Feedback dazu gekriegt von den Schülerinnen und Schülern, aber auch von den Lehrkräften, die da vor Ort waren. Das hat da eigentlich einen guten Schwung gegeben, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte mich in der Uni hier stärker einbringen. Aber dann kam Corona und das hat mir halt erstmal, was zumindest Wissenschaftskommunikation angeht, den absoluten Tiefschlag versetzt, weil ja auch nichts mehr richtig ging erstmal mit Kommunikation. Klar, wir haben irgendwie halt alle gezoomt oder wir haben die Uni-Veranstaltung halt auch digitalisiert, haben das dann halt alles per Zoom oder per BigBlueButton dann halt gemacht. Aber trotzdem hat mir das erstmal die Motivation für Viscom total geraubt. Also das war natürlich auch nicht mehr Priorität irgendwie im Leben, sondern man hatte ja halt erstmal andere Sachen, mit denen man sich beschäftigt hat. Und da musste ich, habe ich erstmal auf jeden Fall 2 Jahre gebraucht, um mich da wieder rauszukommen. Und eigentlich habe ich auch nur auf Anraten, dass, also irgendwie, ich hatte immer mal davon erzählt, auch von meinem Workshop, den ich mal gehalten habe, dass mir das eigentlich viel Spaß gemacht hat. Und irgendwer kam dann mal zu mir, ich weiß nicht mehr, wer es war leider, aber meinte dann, da gibt es doch dieses Zertifikatsprogramm extra für sowas. Und dann habe ich gedacht, okay, habe ich jetzt irgendwie noch nicht so richtig von gehört, also habe ich noch nichts mitbekommen. Und dann habe ich mich darüber informiert und fand das halt große Klasse.
Ja.
Und habe dann so testweise ein paar Fortbildungen, ohne mich jetzt fürs Programm direkt anzumelden, einfach mal mitgemacht, um zu schauen, ob mir das gefällt. Und es hat mir sehr gut gefallen und dann habe ich mich halt auch direkt angemeldet. Aber wie gesagt, das brauchte so ein bisschen wieder so eine Art Renaissance dann, dass ich mich wieder dafür begeistern konnte dann. Und das hat mir aber auch dabei wirklich sehr geholfen.
Weiß nicht, wie es bei dir war. Ich hatte auch einen Kurs, der war entweder am Ende von Corona oder auch kurz danach, keine Ahnung. Also ich habe so ein kleines Hoch erlebt. Das heißt, mir geht es immer so, dass ich sage, oh, Wissenschaftskommunikation wurde plötzlich groß. Mhm. Das weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall gab es da coole Formate. Und die hat man in diesem Kurs kennenlernen dürfen. Und
ja,
natürlich auch so ein paar Inspirationen, vielleicht auch bei dir, wo man gesagt hat, ah, so, das ist eine Art, so könnte ich mir Kommunikation auch vorstellen.
Absolut. Also ich, so gerade, weiß nicht, aus so einer chemischen Ecke, sag ich mal, habe ich bisher in meinem ganzen Studium damit eigentlich kaum bis gar keine Berührpunkte gehabt. Also wenig, dass man mal sich über solche Sachen Gedanken macht, wie kann ich Chemie in einem digitalen Format erklären? Also man kennt natürlich irgendwie MIT oder so, also es gibt ja Beispiele dafür, aber es ist in der Chemie, finde ich, relativ rar. Also jetzt so außerhalb von ihr fallen mir jetzt nicht so super viele Beispiele ein, die wirklich jetzt auch mal harte Chemie machen oder harte Biochemie erklären. Und deswegen war das halt für mich mal so eine Erweiterung sozusagen, dieses Chemiekosmos, um diese Elemente und mal sich darüber Gedanken machen zu können, sozusagen, wie kann ich das gestalten und wie kann ich chemische Inhalte halt vermitteln. Das war schon ziemlich cool, muss ich sagen, weil gerade, wie du schon sagtest, diese ganzen verschiedenen Ansätze, die es da gibt, das fand ich schon spannend und Suki ist da halt tatsächlich auch in dem Kurs direkt entstanden.
Ja, cool. Okay, also das heißt, dein erster Kurs, audiovisuelle Wissenschaftskommunikation. Danach, wie bist du so vorgegangen? Also hattest du das Gefühl, Mensch, ich habe hier meinen Obstkorb und weiß gar nicht, was ich hier zuerst mir nehmen kann. Darauf habe ich Lust oder ich probiere mich einfach mal aus. Hattest du irgendwie so ganz grob, also schon konkret vor Augen, was du machen möchtest?
Ich glaube, da habe ich so ein bisschen, bin ich so von meiner eigenen Erfahrung ausgegangen. Und zwar, ich weiß nicht, kennst du das, war einmal das Leben? Das
ist
so eine alte Serie. Ich hätte als Kind öfter mal geguckt. Und ich habe halt so überlegt, gerade im Kurs zur audiovisuellen Kommunikation, in was für ein Format man eigentlich Chemie gut erklären kann. Also das sage ich ja auch während des Vortrags, Chemie hat eine eigene Sprache, hat eigene, sozusagen eine eigene Schrift in Form von Strukturformeln. Und das ist halt schwierig zu verdauen, sage ich mal, wenn man jetzt so ein irgendwie einen Vortrag hält oder halt ein Video macht, wo man dann halt selber das irgendwie anhand dieser Formel versucht zu erklären, das funktioniert nicht so besonders gut. Also, weil einfach da sehr viele Informationen drin stecken, die andere nicht verdauen können. Weil sie kennen halt die Sprache nicht. Das ist dann halt so, das ist ja auch schwierig. Ich meine, das ist ja, als wenn man irgendwie eine Kultur eines Landes verstehen möchte und das aus erster Hand. Und dann fährt man ins Land, kann die Sprache nicht sprechen. Das macht man ja auch nicht. Aber dann hatte ich halt überlegt, wie kann ich das dann machen? Und dann kam mir halt auch so ein bisschen bestimmt angespornt, so aus, es war einmal das Leben, kam mir halt die Idee, okay, vielleicht helfen ja Comicfiguren, vielleicht können sogar Comicfiguren auch Chemie erklären. Und das war dann so die ersten Schritte sozusagen. Und dann hatte ich halt überlegt, das zuerst als reines Videoformat zu machen. Und deswegen sind auch die, glaube ich, so ein bisschen so, ich habe jetzt, für die, die es nicht wissen, ich habe daraus ein Vortragsformat dann später gemacht. Aber deswegen sind die halt so ein bisschen detaillierter, sag ich mal, geraten, so als sie vielleicht hätten sein müssen. Und weil ich halt mir vorgestellt habe, okay, wenn das so als Animationsfilm läuft, dann muss das alles ganz detailliert sein und dann muss im Hintergrund was sein und sowas. Und deswegen habe ich die dann quasi so konzipiert. Genau, und dann hat sich das halt später in den Kursen aber noch ein bisschen umgedreht, weil ich dann gemerkt habe, dass Animationsfilme zu machen ganz schön viel Arbeit ist und dass ich auch gar keine Ahnung davon habe. Und dann habe ich überlegt, wie man es dann halt verändern kann und bin dann halt mir in ein Vortragsprogramm dann gekommen.
Ja.
Zur Science Show.
Wie war das so für dich? Auch das ist ja unterschiedlich natürlich und hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie leicht man sich darauf einlässt. Aber Wissenschaftskommunikation, gerade externe, bedeutet ja schon, ich verlasse, wie du sagst, meine normale Sprachumgebung und verwende jetzt eine Sprache, eine Art der Kommunikation, die Leute, die gar nichts damit zu tun haben, auch verstehen.
Mhm.
War das für dich eine Herausforderung zu sagen, jetzt breche ich das mal so runter, dass das vielleicht für mich erstmal super simpel klingt und die Hälfte ist gar nicht dabei, aber andere können es verstehen oder fiel dir das recht leicht?
Ja, jein. Also grundlegend, ich denke mal, das geht den anderen genauso. Grundlegend finde ich es die größte Schwierigkeit, wenn man etwas so runterbricht, zum Beispiel auf so ein Comic-Format. Also das fällt mir tatsächlich relativ leicht zu sagen, okay, ich baue jetzt eine Figur, die ist Desmosis Desoxy, eine Desoxyribose, die mache ich so ein bisschen, dass sie interessant wird. Das finde ich nicht ganz so schwierig. Was ich am schwierigsten finde, ist sozusagen noch der Wahrheit treu zu bleiben dabei. Weil gerade wenn es ja um biochemische Prozesse geht und das zu erklären, da muss man sehr korrekt sein an einigen Stellen. Und wenn man das halt zu reduziert und zum Beispiel auf Hauptfiguren wie Suki halt packt, dann wird das halt sehr schwer, weil Suki kann nicht überall im Körper zum Beispiel unterwegs sein. Und dann muss man für sich so ein bisschen entscheiden, ab wann ist das noch okay? Also das ist dann vielleicht nicht wissenschaftlich gerade korrekt, wenn Suki jetzt irgendjemanden besucht, zum Beispiel Desmosis Desoxy, also da geht keine Glucose hin in die DNA. Aber irgendwie muss ja jemand da hingehen. Das heißt, das ist dann irgendwie wissenschaftlich nicht korrekt. Ich zeige es aber auch überspitzt dann so. Das ist halt, wir gehen halt gemeinsam auf Reisen, wir besuchen halt jemanden. Aber sozusagen dann wieder diesen Bogen zu spannen, dass man halt wieder das präzise erklärt kriegt und das auch korrekt ist und die Leute auch mit einer richtigen Informationen wieder da rausgehen. Das fand ich am schwierigsten. Also, dass man das halt nicht zu sehr abstrahiert und halt immer noch den Kern trifft und halt auch im Kern die Wahrheit dann oder den wahren Sachverhalt halt sagt. Das fand ich am schwierigsten.
Vielleicht dann doch nochmal für alle ZuhörerInnen, die heute das allererste Mal reingehört haben und sich dagegen entschieden haben, die letzte Folge nochmal zu hören. Die Science Show ist quasi ein Format, was mit zum Graduiertenzentrum gehört, was hier gegründet wurde, schon vor vielen, vielen Jahren. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, vor 13 Jahren. Vielleicht sind es jetzt auch schon 14. Und also normalerweise durchläuft man auch dort ein Kursprozedere. Heißt, man hat mindestens den Kurs, wo man gecoacht wird in Vorbereitung auf die Show, wo man quasi, wenn nicht wie bei dir jetzt schon die Geschichte vorher entstanden ist, eine Geschichte sich überlegt. Das muss jetzt gar nicht eine Geschichte sein, sondern einfach das sich überlegt, was man quasi auf der Bühne dem Publikum erzählen möchte. Und das ist auf eine sehr unterhaltsame, kurze Art und Weise, im allerbesten Fall so, dass es alle verstehen. Wenn nicht, gibt es einfach durch diesen Show-Effekt oder diese Show-Atmosphäre die Möglichkeit, dass das Publikum danach kommt und einfach nachfragen kann. Soll auf jeden Fall so niedrigschwellig wie möglich, so barrierearm wie möglich sein, damit von jung bis alt. Und das ist, finde ich, das Faszinierende. Ich habe noch nie sagen können, es ist jetzt exakt die Zielgruppe, die immer bei der Science Show zu sehen ist. Es ist wirklich sehr bunt, sehr durchmischt. Das ist quasi Science Show. Es ist eines der Formate, wo ich sagen würde, das ist hier sehr, sehr beliebt. Es ist sehr erfolgreich. Deshalb sind hier auch super viele DoktorandInnen zu Gast, die da schon mal teilgenommen haben. Aber um zurück zum Programm zu kommen. Es ist kein Pflichtding, was man machen muss, um dann am Ende das Zertifikat zu haben. Es gibt genauso auch Leute, die sagen, boah, Bühne, mir graut's, das mache ich nicht. Und genauso gibt es ja auch andere Arten von Wissenschaftskommunikation.
Ja.
Heißt, es ist eine Möglichkeit, wo man mal abbiegen kann. Du hast dich dafür entschieden.
Mhm.
Deshalb werden wir heute natürlich auch über Suki dann weiter sprechen. Aber jetzt für alle die quasi gedacht haben, boah, die reden da die ganze Zeit, ich verstehe hier gar nichts. Und sonst hat die Science Show tatsächlich auch eine eigene Website oder, das habe ich im letzten Teil schon mal so ein bisschen angeteasert, einen YouTube-Channel, wo man entweder Corona-Science-Shows, also gut, das klingt sehr abstrakt, es gab DoktorandInnen, die aufgrund dessen, dass sie nicht auf die Bühne konnten, ihren Science-Show-Talk digitalisiert eingefangen haben Und man findet dort eben auch mal Impressionen in Form eines Imagefilms oder in Form eines Trailers oder wie auch immer, wo man sehen kann, so sieht Science-Show aus. So, zurück zu dir. Die Formen deiner Charaktere, die durch deinen Talk führen, sind quasi an die Strukturform der wie sagt man? Der Zucker.
Der Zuckerring, genau. Ja, das darauf habe ich Wert gelegt. Also eigentlich, wenn man den Talk kennt, nur ganz kurz und vielleicht bei der Folge davor noch ein paar Fragezeichen hatte, was diese Formen angeht. Wenn man Suki kennt, kennt man die eine Form, die ich betrachte. Und wenn man Frau Dr. Sialin kennt, kennt man die andere Form. Wenn man Suki komplett quasi einmal verdrillt, also einmal invertiert sozusagen, also jede Kante einmal in die andere Richtung zieht, dann kommt man bei der Form von Frau Dr. Sialin wieder raus. So von der Zuckerform her. Und das ist zum Beispiel dann auch Frau Dr. Sialin, ist ein Beispiel für einen Zucker, der sich zwar nicht mehr dynamisch bewegt, aber in einer ganz anderen Form vorliegt, als die Zucker normalerweise das machen. Und da habe ich halt auch darauf geachtet, das war wieder dieses wissenschaftlich so korrekt wie möglich, aber dann halt irgendwie so Ideen einfließen lassen, wie zum Beispiel die Latzhose. Damit möchte ich halt so ein bisschen ausdrücken, dass ja Suki halt auch irgendwie, Suki ist ja so als Kind angelegt so ein bisschen und Kinder spielen natürlich auch gerne im Dreck und so und dann soll das so ein bisschen die Figur ein bisschen personalisieren.
Ja, das finde ich ja so schön an dem Programm, dass man wirklich mal komplett raus aus seinem Alltag ist. Also ich glaube, alle, die ich so kennengelernt habe, entdecken plötzlich ihre kreative Seite oder wussten, dass sie eine kreative Seite haben, die sie jetzt dort ausleben können. Und natürlich bedeutet das nicht, dass jetzt Leute hier denken, oh, ich habe mal überlegt, ich muss da vielleicht zeichnen, animieren, um Gottes Willen, es geht auch anders. Aber überhaupt diese Möglichkeit zu haben, während deiner Promotion, während ich gehe ins Labor und mache 550 Experimente, die nichts werden, dass man einfach sagen kann, keine Ahnung, ich überlege mir, da ist eine Schleife da im Haar und die Latzhose da und am Ende fühlen sich eben Leute im Publikum genau deswegen so angesprochen und können mir folgen. Das finde ich schon besonders irgendwie.
Cool, das freut mich.
Wie ist es denn für dich? Also du stehst dann auf der Bühne und betreibst Wissenschaftskommunikation. Vielleicht ist es auch für dich ähnlich, also es wird anders sein, aber ähnlich, wenn du vor deinen StudentInnen stehst und quasi auch irgendwie erklärst. Was macht das mit dir?
Ich muss sagen, vor den Studis zu stehen, ist für mich angenehmer, weil ich da rein fachbezogen unterwegs bin. Das gibt mir eine große Sicherheit. Bei den anderen Vorträgen hatte ich am Anfang recht starkes Lampenfieber, weil erstens ist es erstmal, wenn man seine eigene Idee präsentiert, das ist aufregend. Aber ich hatte auch immer Schiss eben genau davor, dass ich irgendwie das nicht richtig rüberbringen kann, dass das halt wissenschaftlich nicht präzise genug wird. Ich glaube, dass das jetzt so ganz, ganz gut war, also dass das jetzt so in Ordnung war und ich hatte zumindest auch immer das Gefühl, dass die Leute das gut verstehen, aber das bringt natürlich nochmal so ein gewisses Extra-Lampenfieber rein, weil man sozusagen den Spagat versucht. Man versucht, das wissenschaftlich korrekt zu machen, aber eben auch unterhaltsam. Das habe ich halt im Uni-Alltag nicht, da bin ich halt fachlich unterwegs und das gibt mir halt eine große Sicherheit und dann habe ich da zum Beispiel gar kein Lampenfieber mehr. Aber vor den Veranstaltungen hatte ich jedes Mal Lampenfieber. Auch ja, wenn man dann oben ist, so auf der Bühne steht, geht es dann irgendwann, es fällt dann ab. Aber das ist dann einfach noch eine ganz andere Situation, wenn man die eigene Idee dann sozusagen präsentiert. Da will man ja, dass alles klappt.
Es gibt natürlich auch Leute, die genießen das richtig. Und ich für mich würde sagen, wenn dann Adrenalin durch den Körper schießt, ich finde es immer mehr als euphorisierend. Also es ist auch schon ein schönes Gefühl.
Das gehört dazu auf jeden Fall.
Ja. Ja, aber die Augen, die einen dort angucken und vielleicht mal irgendwie ein Schmunzeln haben, sind natürlich auch dann fragend. Und das kann schon schnell auch verunsichern.
Also so was Augen und Blicke angeht, das war okay. Also sobald ich auf der Bühne stehe, ist das in Ordnung. Und es muss ja auch nicht allen immer gefallen, was ich mache. Das ist ja auch gar nicht mein Ziel. Also solange halt der Großteil damit was anfangen kann und hinterher auch irgendwie da rausgehen und sagt, hey, ich habe was verstanden, was ich vorher noch nicht kannte, dann bin ich total zufrieden. Das geht dann, also auf der Bühne auch mit den Blicken, das halte ich dann aus, aber davor, da könnte ich auch immer schnell irgendwie umdrehen, nach Hause laufen, aber auf der Bühne geht das dann total gut.
Vielleicht zurück zum Programm.
Mhm.
Viele wissen jetzt nicht ganz genau, wie der Ablauf ist. Vielleicht magst du uns einmal erklären, okay, wir haben jetzt schon gehört, da gibt es Kurse, klar, die kann man besuchen. Man muss natürlich, also das ist vielleicht auch ganz wichtig, man kann Kurse besuchen, ohne am Ende das Zertifikatsprogramm überhaupt zu beenden. Logisch, dann hat man halt kein Zertifikat, aber das möchte man vielleicht auch gar nicht oder braucht es auch gar nicht. Die Tools hat man ja trotzdem an die Hand bekommen in den Kursen. Wie ist es jetzt bei dir?
Also ich glaube, ich bin dafür ein ziemlich schlechtes Beispiel, weil ich da, wie gesagt, angefangen habe, Kurse zu machen, ohne mich fürs Zertifikat anzumelden, was dann halt, also es war kein Problem. Ich habe mich einfach später dann dafür angemeldet und habe mir halt diese Punkte nachtragen lassen. Aber normalerweise beginnt man halt mit einem Anfangsgespräch, dann in der Mitte gibt es ein Gespräch sozusagen über den Fortschritt des Ganzen und dann halt gibt es am Ende nochmal sozusagen mit dem Abschlussprojekt dann zusammen, was halt ein Vortrag sein kann oder ein Video, was man dann halt über diese Kurse erarbeitet. Gibt es dann nochmal ein Abschlussgespräch. Bei mir war das nur so, ich habe mich halt angemeldet, da war ich quasi schon beim Mittelgespräch. Deswegen bin ich da vielleicht nicht das beste Beispiel. Aber ich fand es auch cool, dass das halt einfach so individuell funktioniert. Also, dass das halt auch okay ist, wenn man vorher erstmal ein bisschen gucken will, ob einem das auch wirklich Spaß macht oder ob das für einen ist. Und dann entscheidet, sich dafür anzumelden. Und so habe ich das dann gemacht. Und das war überhaupt kein Problem.
Ja.
Die Science Show war halt auch einfach für mich total schön, um mal auszuprobieren, wie diese Figuren funktionieren, weil ich da halt auch noch viel direkterer Kommunikation mit den Leuten stehe und weil ich dann halt auch mal ein bisschen mehr Feedback dazu kriege, als wenn ich jetzt gleich ein reines Videoformat gemacht hätte. Vielleicht für die, die es nicht kennen, also geplant war es, wie gesagt, als Animationsfilm, viel zu kompliziert, habe ich gar nicht hingekriegt. Dann habe ich gedacht, okay, dann ich versuche es mal mit einem Vortrag und dann war es zu schwierig, wie binde ich denn Comicfiguren ein? Und ich habe quasi letztendlich so eine Art digitales Puppentheater draus gemacht, das so mit so Stockfiguren quasi funktioniert. Und dann erzähle ich dazu halt eine Geschichte. Und das hat mir dann halt auch die Gelegenheit gegeben, mal diese Figuren oder diese Ideen halt alle auszutesten, mit den Leuten zu interagieren, zu schauen, ob das was bringt, ob denen das gefällt und ob sie auch was verstehen, wenn ich das darüber versuche zu erklären. Und das war halt toll. Und jetzt war ich dadurch halt motiviert und habe gesagt, na okay, jetzt versuche ich es nochmal den Schritt wieder in die andere Richtung zu machen und zu schauen, ob ich es jetzt wieder als Digitalformat hinkriege. Jetzt sozusagen mit den ganzen Erfahrungen, die ich halt jetzt in der Science Show da sammeln konnte.
Ja.
Aber ich habe da auch so viele Ideen, da sind schon ganz viele Spin-offs geplant und ganz viele verschiedene Folgen sind da gerade schon im Werk. Und ich muss aber noch so ein bisschen den Stil dafür finden, also was ich jetzt exakt damit machen möchte. Ich finde Stimme auf und off auf Dauer vielleicht ein bisschen langweilig. Aber wenn die Figuren selber sprechen kann, das ist halt auch doof, wenn die Stimme nicht passt oder so. Dann ist es halt, es ist so ein bisschen, ja, da fehlt noch das Feintuning, aber da werde ich ein bisschen ausprobieren und dann mal gucken, was mir da gefällt.
Ja.
Oder beziehungsweise was den Leuten gefällt.
Absolut. Ja, glaube ich auch. Also ich musste nur gerade dran denken, natürlich kann man Stimmen auch schon über KI-Systeme sich ausspucken lassen. Und das wäre vielleicht was für dich, auch für unsere ZuhörerInnen, vielleicht jetzt gerade weniger interessant, aber es gibt natürlich an der Kunsthochschule und ich meine auch an der FH dementsprechende Seminare oder Abschlussprojekte. Also wenn du doch nochmal in Richtung Animation gehen möchtest, ist das vielleicht was Cooles, wo man sich einfach direkt an die DozentInnen wendet und sagt, ich habe hier was, das würde ich gerne als Abschlussprojekt zur Verfügung stellen.
Das wäre auch eine gute Idee auf jeden Fall. Also ich wollte auch noch einmal ganz kurz sagen, weil das jetzt gerade irgendwie so hochgestochen professionell klingt. Also weil ich jetzt hier schon meine Zukunft plane als großer YouTube-Star, so nee, das natürlich nicht. Solche Projekte machen natürlich auch einfach Spaß. Also ich habe einfach Spaß daran und ob das jetzt, also ich freue mich darüber, wenn es Leuten gefällt und ich freue mich auch darüber, wenn es Leute angucken. Aber wenn ich dann halt einfach meinem Patenkind das in 3 Jahren irgendwie als gesammeltes Werk dann halt einfach schenke oder so und sage, hier bitte, Adobe Clemens für dich designt, dann ist das für mich genauso okay. Also es macht einfach auch Spaß, daran zu arbeiten und ich stecke da jetzt keine riesenhohen Ziele, aber sowas ist halt cool. Also dann, das kann man ja dann gemeinschaftlich einfach mal machen. Das klingt eigentlich ganz gut.
Und dann schließt sich irgendwo der Kreis, schön, dass quasi das, was in dir wahrscheinlich schon immer schlummerte, nur geschärft werden konnte und du eben dieses Handwerk, oder beziehungsweise die Werkzeuge an die Hand bekommen hast, damit du das jetzt machen kannst und dann eben zu Hause deiner Leidenschaft noch mehr nachkommen kannst. Ich finde es immer großartig. Ich mag das sehr, wenn man sich, und das ist gar kein, also es kann natürlich ultra viel Druck ausüben, wenn ich jetzt sage, es ist total toll, wenn Menschen quasi über das, was sie sowieso jeden Tag leisten müssen, auch noch darüber hinaus Engagement zeigen. Absolut nicht. Also das muss man überhaupt nicht. Manchmal hat man auch einfach gar nicht die Kraft und Kapazität dafür. Trotzdem finde ich immer sehr beeindruckend. So, Wissenschaftskommunikation ist aber gar nicht so einfach und hat auch viele Herausforderungen. Wo siehst du Schwierigkeiten? Wir haben jetzt bei dir schon mal eine gehabt, dass man einfach sagt, okay, wie nah bleibe ich an der Wissenschaft? Wie weit entferne ich mich, damit es irgendwie unterhaltsam und informativ zugleich ist? Jetzt ein bisschen größer gedacht, auch auf Formate, die du natürlich kennst und vielleicht auch in Bezug oder auf im Kontext dessen, dass durch Corona eben viele auch einfach digitale Möglichkeiten hatten, um wissenschaftlich zu kommunizieren. Was sind so Dinge, wo du sagst, ja, Chance klar, aber Vorsicht.
Oh, Chance klar, aber Vorsicht. Das ist
Oder wo du sagst, dass das kann auf jeden Fall auch noch zusätzlich herausfordernd sein.
Also ich muss die Frage so ein bisschen umdrehen, weil also klar, es kann natürlich sein, dass zum Beispiel solche Formate genutzt werden, um eben Meinungen zu vertreten und keine Wissenschaft. Also es muss eine evidenzbasierte Grundlage haben. Sonst kann es nicht Wissenschaftskommunikation sein. Das geht nicht. Und natürlich liefert man ja auch Leuten einen gewissen Vertrauensvorschuss. Wenn man jetzt sich zum Beispiel ein Video von der Person anguckt, dann vertraut man darauf, dass die halt wirklich die Informationen auch richtig wiedergeben und sich darüber Gedanken machen. Das finde ich zum Beispiel ist ein sehr wichtiger Punkt und da gibt es sicherlich auch Gefahren, das nicht zu machen. Und ich finde es zum Beispiel gut, wie das einige Formate machen. Kurz gesagt macht das, glaube ich, die zeigen zum Beispiel sehr ausführlich ihre Quellen. Ihre Quellenlage ist für mich eine gute Sache. Also daran kann man ja so ein bisschen abstufen. MIT hat das ja auch so gemacht, dass halt darauf besonders eingegangen wird nochmal, wenn man denn möchte. Also es ist dann ja sozusagen auch als Feature gedacht, aber das zeigt dann zumindest, dass man den Leuten vertrauen kann. Das finde ich ganz gut. So generell, was mir aufgefallen ist, während ich auch die Fortbildung gemacht habe, während wir uns mit verschiedenen YouTube-Kanälen zum Beispiel auseinandergesetzt haben, mit Twitter, ist, dass Unis, Max-Planck-Institute, Fraunhofer-Institute teilweise, oder nicht nur teilweise, eigentlich in der Regel manisch unterrepräsentiert sind im Netz, was ich halt sehr seltsam finde, weil da eigentlich die Forschung gemacht wird. Also das sind die, die sozusagen die Ideen entwickeln und die ganze Forschung machen. Und ich finde es halt komisch, dass die halt nicht stärker in der Wissenschaftskommunikation vertreten sind, weil das sind ja auch eigentlich die, die es am besten erklären können. Also ich will jetzt niemandem absprechen, dass die das nicht können, aber ich finde es halt einfach komisch, dass die Unis da nicht viel stärker positioniert sind, viel stärker auftreten in diesem Bereich, der ja nun mal auch ein großer ist. Also wenn man sich mal anguckt, was sonst andere Wissenschaftskommunikatoren halt für Aufrufzahlen teilweise aus den Videos haben, das ist ziemlich viel. Und die haben damit einen ziemlich großen Einfluss auf das wissenschaftliche Denken in Deutschland. Und ich finde halt, es ist komisch, dass die Unis da völlig unterrepräsentiert sind.
Absolut. Ja, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, es sind verschiedene Sachen. Es ist einmal so ein bisschen diese Angst vor Social Media. Ich hatte das Gefühl, ehemals Twitter war so eine Besonderheit, weil es so verschrien, die Social Media Plattform der AkademikerInnen war. Jetzt inzwischen, glaube ich, hat das sich auf jeden Fall geändert. Einige können dann noch mit Facebook was anfangen. Das gibt es einfach schon sehr, sehr lange. Die Zielgruppe ist inzwischen einfach eine andere. Ich glaube, da fühlen sich gerade DozentInnen einfach dann nochmal eher angesprochen und Instagram ist schon unheimlich. Und bei TikTok wollen wir gar nicht anfangen, so nach dem Motto. Also ich glaube, da ist ganz viel einfach auch eigene Unsicherheit mit den Plattformen, einfach, dass man nicht weiß, wie handelt man das Ganze, wie macht man es überhaupt gut. Man braucht auf jeden Fall Leute irgendwie mit an die Hand, die einem da irgendwie eine Assistenz geben, irgendwie zum Reinfinden und dann, ja, so viele Sachen, die mir gerade kommen. Manche haben auch Angst, dass sie sagen, Mensch, das kann entfremdet werden. Ich stelle dann natürlich da was ins Netz oder überhaupt die Kommentarleiste, um Gottes Willen, das macht mir auch Angst. Oder eben der Punkt, habe ich auch ganz oft schon gehört von Leuten, dass sie gesagt haben, naja, dann muss ich eben meine Forschung so runterkürzen und runterbrechen. Mhm. Das will ich aber zum Beispiel gar nicht. Also ich finde es ein mega Punkt, den du hier mit reinbringst, weil ich das genauso sehe und auch merke, dass gerade Stichwort Young Talents beziehungsweise junge Leute, die studieren wollen, die interessieren sich teilweise nicht mehr für gewisse Bereiche, die ultra spannend sind, weil sie einfach nicht wissen, was da gemacht wird. Also ich zitiere immer mal gerne eine Umfrage vom Verband der deutschen ElektroingenieurInnen und Co. Ja, wie stellen die sich ElektrotechnikerInnen vor? Und da muss man eigentlich sagen Elektrotechniker, weil der ist männlich und 40, Blaumann, Werkzeugkasten. Wenn man dann aber sich anschaut, wenn man studiert, damit machen kann, dann ist das so, also teilweise ist es schon so weit weg davon. Natürlich kann das ein Teil sein. Und da würde meiner Meinung nach Wissenschaftskommunikation absolut helfen.
Ja, definitiv.
Von daher glaube ich, wird so laufen, steile These, wir werden sehen, es wird irgendwann der Punkt kommen, wo man muss. Und dann ist sämtliches Wehren dagegen nicht mehr akzeptabel.
Nee, auf jeden Fall. Und vor allem nochmal zu den Chancen und Problemen und den Leuten, denen man dann vertraut. Und entweder machen das halt jetzt die Unis und stellen sich da als Kernkompetenz auf und sagen, ihr könnt uns vertrauen, wir zeigen euch unsere Daten und ihr könnt sie gut nachvollziehen. Oder es machen halt irgendwelche Leute, die man vielleicht gar nicht so richtig kennt und die repräsentieren plötzlich die Wissenschaft in Deutschland. Und da muss man sich ja auch überlegen, als Uni, will ich das? Also möchte ich von einer völlig fremden Person repräsentiert werden oder möchte ich mich vielleicht selber repräsentieren und mich selber so aufstellen, dass ich das machen kann? Klar, das mit Social Media, das ist halt so eine Sache, da muss man halt gucken, aber da braucht man halt auch ein Team für. Das kann man ja jetzt auch nicht mit 3 oder 4 Leuten dann halt irgendwie schaffen, sondern da muss man sich ja vernetzen zwischen den Unis. Vielleicht, ich habe jetzt keine Patentlösung, aber ich denke mal, müsste man sich vernetzen, müsste das gemeinsam halt machen, müsste halt gemeinsam dann Konzepte entwickeln, wie man sich halt in der Wissenschaftskommunikation aufstellt. Und ich meine, dass es die Leute interessiert und dass die Leute sich für Wissenschaft interessieren, das zeigen ja alle anderen, die halt damit erfolgreich sind. Und jetzt müssten halt meiner Meinung nach die Unis mal nachziehen.
Total. Auch in der Podcast-Welt. Also ich will jetzt gar nicht explizit sagen, da an der Uni oder hier und da, da läuft es jetzt nicht so gut. Aber Podcast, würde ich sagen, hat sich schon sehr etabliert, gerade für wissenschaftlich interessierte Menschen, die nicht aus einem wissenschaftlichen Hintergrund zwangsläufig kommen müssen. Trotzdem kenne ich nur wenige Hochschulpodcasts, gut laufende Hochschulpodcasts. Das ist natürlich Zeit, haben wir noch vergessen, ist noch ein Punkt, der oft gebracht wird, warum das nicht möglich ist. Klar, kann ich verstehen, aber das, also auch da, wenn man jetzt sagt, Social Media, schwierige Sache, das wäre eine Alternative, YouTube-Formate, was weiß ich. Also es heißt ja gar nicht, es gibt es gar nicht, aber da ist auf jeden Fall noch Bedarf. Sehe ich sehr, sehr ähnlich.
Auf jeden Fall, aber noch zur Zeit, also ich weiß nicht, es muss sich ja jetzt nicht jeder dafür begeistern, es muss ja nicht jede Doktorandin, jeder Doktorand halt Wissenschaftskommunikation, es muss auch nicht jeder Prof das machen, aber wenn man das irgendwie gebündelt kriegt und die Informationsflüsse da halt irgendwie bündeln kann, dann wäre dem ja schon sehr geholfen. Da muss sich ja nicht jeder Mensch dafür begeistern. Aber wenn zumindest aus den Fachbereichen sich Leute dafür verantwortlich fühlen, dann wäre dem, glaube ich, schon sehr geholfen.
Ja. So, jetzt sind wir auch hier am Ende angekommen. Ich finde es immer ganz interessant. Mal gucken, wo wir jetzt hier landen. Also aus Folge 1 haben wir mitgenommen, Didaktik ist spannend, heißt Wissenschaftskommunikation wird dich begleiten. Das bedeutet, ich frage dich jetzt nicht, wie du dir deine Wissenschaftskommunikationszukunft vorstellst, weil das, glaube ich, haben wir so schon ein bisschen antuschiert. Wenn so alles so laufen könnte, wie du es dir vorstellst, deine Wissenschaftskommunikationsutopie, wie sähe die aus?
Also wie gesagt, aber es kann, glaube ich, gar schon durch. In meiner Utopie sind auf jeden Fall in der Wissenschaftskommunikation die Unis stark vertreten. Und ich würde mich freuen, wenn aller SWR, Handwerksdoku, davon profitieren können, eingebunden sind. Andere machen es ja vor, wie es gut funktionieren kann. Und wie gesagt, ich glaube halt einfach, dass die Leute das spannend finden. Die haben auch Spaß an sowas. Warum auch nicht? Es fehlen bloß einfach Leute und Formate, die das zeigen. Und diese Formate müssen aus der Uni kommen. Weil da sind die Leute, die die Forschung betreiben, das sind auch die Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen für sowas. Also das ist einfach, finde ich, eine Verzahnung, die noch völlig fehlt. Also dieser Schritt von, wir sind eine Uni, wir sind transparent, wir zeigen euch unsere Forschung und wir sind spannend und vielleicht als Kieler und Kieler habt ihr auch total Bock, uns zuzuhören. Seid neugierig, findet das interessant, was wir hier machen. Möchtet das vielleicht auch gerne mal anderen Leuten erzählen oder sowas. So dieser Schritt, das enger zu verzahnen, der fehlt mir noch. Und dafür braucht man halt, ja, das ist halt eine unglaublich viel Organisation, das ist mir klar. Aber das wäre halt schön, wenn sozusagen die Uni sich da einfach sehr präsent aufstellen würde. Wenn die Uni ihre eigene Forschung vertritt und wenn die Uni halt da an vorderster Front mit dabei ist und nicht halt hinten angestellt und wir machen mal was, aber nicht halt so, dass es öffentlich wirksam ist. Es ist ja nicht schlecht, was gemacht wird, aber es ist halt nicht öffentlichkeitswirksam. Und daran muss man halt arbeiten. Und ich finde halt, in Kiel macht man das schon sehr gut. Also da ist schon, finde ich, schon Zucht drauf. Das hat man auch in den ganzen Veranstaltungen gemerkt. Da geben sich Leute sehr viel Mühe. Und zum Beispiel die Veranstaltung, die wir in der Pumpe gegeben haben, die Science Show, die war absolut ausgebucht. Da war bis auf den letzten Platz war alles gefüllt. Also das hat ja auch gezeigt, dass das halt irgendwie funktionieren kann. Und das wünsche ich mir halt viel mehr.
Ich glaube auch, also das ist mein Erfahrungswert. Ich habe das Gefühl, wenn man halt nicht nachvollziehen kann, weil die Person, die aus der Forschung heraus erklärt, einfach nicht die Kommunikation trifft, die die Person gegenüber versteht, dann kommt es schnell zu diesem Punkt von, ja, vielleicht langweile ich mich dann auch mal. Weil das ist ja auch schnell mal ein Argument zu sagen, wen interessiert das? Wenn man das aber dann schafft, und das sieht man super gut an der Science Show wieder, das sind unterschiedlichste Themen aus den unterschiedlichsten Fachbereichen. Und trotzdem ist das Publikum, weil sie es verstanden haben, erstmal grundinteressiert, grundbegeistert. Ich kann mich noch an eine erinnern aus der Pumpe, die gesagt hat, natürlich geht das hier jetzt nicht so in die Tiefe, aber ich habe jetzt Lust, mir ein Buch auszuleihen oder zu kaufen zu dem Thema, weil ich jetzt dazu mehr erfahren möchte und so meinen ersten Anstoß bekommen habe. Und das finde ich, genau so sollte es laufen.
Einen Punkt möchte ich noch hinzufügen zu den Utopien, weil es mir gerade eingefallen ist. Ich finde auch, dass das Ganze zugänglicher sein muss. Auch die Unis, wie gesagt, vielleicht vernetzt, vielleicht auch nicht, müssen ihre Wissenschaft irgendwie zugänglicher darstellen. Man darf nicht erst über 10 Klicks irgendwann auf die richtige Seite kommen, um sich über aktuelle Forschungsthemen zu informieren. Das muss irgendwie gebündelt in der Uni verfügbar sein für Leute, die sich für ein spezielles Thema interessieren. Muss das, was weiß ich, schnell verfügbar sein. Das darf nicht viele Klicks kosten. Das darf nicht erst so, ja, okay, jetzt muss ich schauen, dass ich hier auf der richtigen Seite lande oder bin irgendwann völlig lost und weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Das muss einfach verfügbar sein. Das ist auch wichtig.
Ich möchte auch noch eine Sache hinzufügen. Und zwar glaube ich, eine Herausforderung, die es durchaus gibt für Universitäten und Hochschulen, ist natürlich, dass man sagt, hier ist Forschung brandaktuell. Es gibt auch Konkurrenz links und rechts. Also das ist ja immer so ein Thema, das wird auch gerne mal, da wird auch gerne mal geschwiegen, dass es sowas gibt. Aber klar gibt es andere Forschungsgruppen, die an ähnlichen Dingen forschen. Und natürlich muss man schauen. Aber ich glaube tatsächlich, dass man es sehr gut handeln kann, dass man sehr gut abstecken kann. Okay, das sind Informationen, die kommunizieren wir.
Genau, das ist ja auch völlig in Ordnung, ja, absolut. Und wie gesagt, das, also, und dann ist ja auch die Frage, ich lasse mich jetzt gerade ein bisschen treiben, aber dann ist ja auch die Frage, braucht man dann Social Media, wenn man es wirklich gut verknüpft und du machst die Seite deutschlandforsch.de und dann hast du da die verschiedenen Rubriken, dann hast du Schlagwörter, das alles gut katalogisiert und dann können sich die Leute darüber informieren. Und dann ist ja auch die Frage, muss man denn die wissenschaftlichen Daten dann den sozialen Medien anvertrauen, wenn man das nicht möchte? Kann man es vielleicht nicht auch eigenständig organisieren? Das wäre ja nochmal eine Alternative. Das wäre doch auch cool. Da müsste man halt alles ein bisschen mehr vernetzen. Aber für mich klingt das erstmal so nach was Machbarem.
Ich weiß ja, dass gewisse Leute natürlich hier, also nicht nur DoktorandInnen uns zuhören, sondern auch Leute, die ja auch für die Universität tatsächlich arbeiten. Und vielleicht denken die sich heute, Mensch, coole Sache. Wir denken mal weiter drauf rum. Und ich weiß auch, dass Wissenschaftskommunikation, wie du es ja gesagt hast, hier in Kiel eine große Bedeutung hat, dass die Kieler Universität definitiv weiß, dass das notwendig ist und dass sie damit was machen können und wollen. So, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr sagt, Mensch, mit Clemens würde ich gerne weiter philosophieren und debattieren über die Utopie von Wissenschaftskommunikation, schreibt ihn, vielleicht hat er dafür Zeit und Lust. Wenn ihr aber super in Animationen seid, schreibt auch. Und wir freuen uns natürlich über eine Bewertung oder wenn ihr dem Podcast folgt. Ich verabschiede mich. Tschüss.
Tschüss.
Let's Talk Science wurde Ihnen präsentiert vom Graduiertenzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Host und Produktion von Livin Studios. Musik, Klang und Klimper.